möchte uns gerne ein paar Verse lesen aus dem 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, ab Vers 13 bis ins Kapitel 3 hinein. 2. Thessalonicher 2, ab Vers 13. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferung, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, tröste eure Herzen und stärke sie in jedem guten Werk und Wort. Übrigens, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde, wie auch bei euch, und dass wir errettet werden von den schlechten und bösen Menschen, denn die Treue ist nicht aller Menschen Sache. Treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Wir haben aber im Herrn das Vertrauen zu euch, dass ihr, was wir gebieten, sowohl tut, als auch tun werdet. Der Herr aber richte eure Herzen auf, der Herr richte aber die Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren des Christus.
Geliebte Geschwister, ich möchte heute über die Väter im Glauben sprechen. Und am Anfang, das ist mir wichtig, so für mich, für die Hygiene derjenigen, die das Wort auch austeilen, den Paulus zitieren, der in Philipper 3, Vers 12 schreibt: Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Hier ist kein Platz für Hochmut, hier ist kein Platz für Arroganz, für Besserwisserei, sondern wir sind alle auf dem Weg, wir wollen alle dem Herrn Jesus nachfolgen, wir wollen ihn alle erkennen, die wir seine Kinder sind. Und wir beten darum, dass er uns auch zur Vollendung bringt. Und um das Nachjagen, das Begehren, das Erstreben geht es auch bei unserem Thema. Ich lese nochmal den Text, der uns ja schon einen Augenblick lang beschäftigt, den 1. Johannes 2, 12 bis 14. Ich schreibe euch nun, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind und um seines Namens willen. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Wir haben das letzte Mal betrachtet, die Kinder des Glaubens. Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Wenn jemand zum Glauben an Jesus Christus kommt, ist das Erste und das Wichtigste für einen gesunden Glaubenswachstum, dass er weiß, meine Sünden sind vollständig bezahlt auf dem Kreuz von Golgatha. Deswegen, wer von der Liebe singt, kann vom Kreuz nicht schweigen. Das ist das Allererste, wenn ich zum Glauben komme. Und wenn ich den Schritt nicht geschenkt bekommen habe, wenn ich das nicht weiß, dann werde ich in meinem Glaubensleben auch nie weiterkommen. Ich werde immer hetzen und jagen und kein Fundament, kein Glaubensgrund haben. Ich werde hin und her schwanken und keinen festen Boden unter den Füßen haben. Je nach Prägung und je nach Eigenarten werde ich entweder gesetzlich oder liberal, gebe auf oder bin voll verbissen bis ans Ende meines Lebens. Das hat Gott für dich nicht vorgesehen, sondern vorgesehen hatte, dass du als allererstes weißt, deine Sünden sind dir vergeben. Nicht aus eigener Vollkommenheit, nicht aus eigener Leistung. Du kannst nichts dazu beitragen. Allein durch das Blut des Herrn Jesus Christus bist du gerettet, sind deine Sünden vergeben. Die vergangene, die gegenwärtige und auch die zukünftige. Das ist die Botschaft, die wir hier mit dem Johannes betrachtet haben. Und jetzt möchte ich einen Schritt weitergehen. Was sagt uns die Bibel? Welches Ziel hat denn das alles? Du bist berufen, du bist erwählt, du bist gerettet, du bist gereinigt. Und jetzt? Wir machen keine Umfrage. Aber die allermeisten würden mir sagen, ich bin gerettet, damit ich in den Himmel komme. Der Kandidat hat 50 von 100 Punkten. Das ist nur die Hälfte. Ja, es ist wahr, wir werden einmal nach seiner Verheißung in die Ewigkeit mit Jesus verbringen. Das ist aber nur eins. Meine Frage geht dahin, was soll ich mit dem Leben, das mir jetzt hier geschenkt ist, anfangen? Und es hängt damit zusammen, was habe ich für ein Ziel? Und ich meine jetzt das Ziel meines Glaubenslebens. Fromme Antwort, mein Ziel ist der Herr Jesus. Na prima, auch richtig. Aber was bedeutet das denn ganz konkret? Was bedeutet das ganz konkret? Ohne fromme Floskeln, ohne frommes Reden, ohne die richtigen Antworten zu wissen und zu geben. Wir haben eine Verheißung im Hebräer. Da steht, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch von Ruhe zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle, und da geht es um Israel. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als ein zweischneidiges Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist sowohl der Gelenke als auch das Mark und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Bist du in die Ruhe Gottes eingegangen oder stehst morgen früh voller Stress auf und denkst, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Was erwartet mich an diesem Tag? Wie soll ich mich bewegen? Was ist richtig vor Gott? Das sind ja alles keine falschen Fragen, aber hat das was mit der Ruhe zu tun, von der die Bibel hier redet? Was ist mein Glaubensziel, bis der Herr mich von dieser Welt holt? Die Bibel gibt uns darauf eine konkrete Antwort. Und Johannes fängt mit dem Ziel an. Er spricht von sogenannten Reifungsstufen, also fortlaufendes Wachstum der Kinder Gottes bis zu den Vätern, und ich darf einfügen, und Mütter im Glauben. Frage, will ich das überhaupt? Will ich das überhaupt? Mich hat schon allein diese drei Reifenstufen wirklich erstaunt. Wie in der Gemeinde Gottes gibt es Unterschiede? Sind wir nicht alle am Leib des Herrn? Galater 3, Vers 8 steht, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid eine in Christus Jesus. In der Pfingstgemeinde würde ich jetzt sagen, Amen. So soll es sein, so ist es auch. So ist es auch. Da ist kein Unterschied bei Gott. Und Kolosser 3, Vers 11 schreibt, da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Barbares, Gyrer, Sklave, Freier, sondern Christus, alles und in allen. Das klingt doch wie der große Gleichmacher. Nein, das klingt wie der Leib Jesu. Jeder, der den Geist des Herrn Jesus hat, gehört zu diesem wunderbaren Leib. Und das einzige Merkmal dieses einzelnen Gliedes am Leib ist der Geist Gottes in ihm. Alles andere spielt überhaupt keine Rolle. Und doch gibt es ganz offensichtlich innerhalb der Gläubigen verschiedene Wachstums- und Reifungsstufen im Laufe eines Glaubenslebens. Und diese Stufen werden nicht automatisch oder gar zwangsläufig von jedem erreicht. Die Frage ist, reicht mir das, gerettet zu sein? Oder will ich mehr? Reicht es mir zu wissen, dass wenn dieses Leben einmal beendet ist und gerade im englischsprachigen Raum heißt es ja so schön, have a nice days, have a nice days, was auch immer das heißen soll. Ja, es geht nicht um den schönen Tag oder den guten Tag. Es geht darum, dass ich den Tag dazu nutze, in der Erkenntnis Jesus Christus zu wachsen. Das sagt uns die Bibel. Jeder Tag ohne den Herrn Jesus ist ein verschwendeter Tag. Wie viele Tage haben jeder von uns schon verschwendet für falsche Ziele? Ich meine nicht, dass wir jetzt alle ins Kloster müssten. Darum geht es nicht. Aber den Alltag mit dem Herrn Jesus leben, darum geht es schon. Um das zu verstehen, um diese Stufen durchschreiten zu können, um im Glauben zu wachsen, hat uns Gott Dienste gegeben, die uns zu Vätern und Müttern im Glauben reifen lassen, wenn wir dies, und das ist das Entscheidende, begehren und anstreben. Willst du überhaupt wachsen oder reizt dir, gerettet zu sein? Willst du mehr von Jesus wissen oder reicht es, dass du weißt, dass du gerettet bist durch das Opferblut am Kreuz? Sind wir doch mal ganz ehrlich. Wie oft leben wir in den Tag hinein mit dem ruhigen Gewissen, ich bin gerettet und es reicht. Und dann wundere ich mich, warum mein Glaubensleben in gewissen Phasen so fad und kraftlos ist. Und ich von der Ruhe, die hier steht, im Hebräerbrief, so wenig habe. Übrigens, es geht hier um die innere Ruhe, nicht um die äußere. Er hat die einen als Apostel gegeben und die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreifen, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Mensch, Paulus, was für ein Satz! Und es ist so einfach. Der Johannes sagt, Feder im Glauben. Wir sollen also alle dorthin gelangen. Das ist kein Exklusiv für einen Fromm im Leben. Habe ich die Stelle nicht gesagt? Epheser 4. Epheser 4, 11. Leider gibt es viel zu viele Menschen, die sich gläubig nennen und auf fromm tun, die meinen, diesen Dienst in der Versammlung nicht zu benötigen, sich nicht unterordnen wollen, nicht lehren wollen, an ihrer Ich-Religion festhalten. Ich weiß genau, was für mich gut ist. Ich brauche die anderen nicht. Und das Schlimme ist, die auch andere dazu verführen. Und solche Menschen gibt es in Fülle und Hülle heute mehr wie früher. Weil die gesellschaftliche, der Zeitgeist heute so ist, ich meine mir mich auf der einen Seite und auf der anderen Seite die große Einsamkeit. Warum gibt es so viel Wohnungsnot? Früher haben 5 Menschen in einem Haushalt gewohnt, heute wohnt einer da. Also müssten wir die 5-fache Menge an Wohnungen haben, die wir natürlich in unserem Land nicht haben. Der eine gewollt, der andere gezwungen. Kein Urteil darin. Ich sage kein Urteil darin, es ist einfach nur so. Der Zeitgeist, der Trend ist so. Die große Einsamkeit kommt. Immer mehr. Und das schlägt uns in die Gemeinde hinein. Da wird die Gemeinde beurteilt, was die Gemeinde bietet. Die Frage ist dann, was habe ich davon und nicht, was kann ich, was soll ich, was ist mein Auftrag in der Gemeinde. Also an den Geschwistern. Die solches Leben werden nie zu Vätern des Glaubens, niemals zum Vollmacht der Fülle Christi gelangen und damit auch nicht zum Frieden und der Ruhe Gottes eingehen, wie uns sein Wort verheißt. Wir haben in 1. Johannes 2,13 gelesen, als erstes, ich schreibe euch Väter. Damit sind diejenigen gemeint, welche die höchste Reife in geistlicher Kraft und Erkenntnis erreicht haben. Es gibt also eine Reife, ein Wachstum im Glauben und die höchste Reife, was ein Kind Gottes erreichen kann, ist die Vaterschaft. Ich finde das immer lustig. Ich habe das schon beobachtet. Ich habe die Gnade gehabt, den einen oder anderen Vater im Glauben kennenzulernen, wenn dann der Neubekehrte dem Vater im Glauben erklärt hat, wie die Welt aussieht. Und wisst ihr, was mich fasziniert hat? Der Vater oder die Mutter im Glauben haben sich hingesetzt, haben ihn angeguckt, als wäre das das Allerneueste, was er gerade hört, und hat ihn bestätigt, du hast recht, mach so weiter. Da war nichts von, ich weiß es besser. Oder ich sagte, erklär dir mal die Welt. Darum geht es nämlich nicht. Sondern es ging diesem Vater im Glauben, und das hat mich auch schon getroffen, ich saß mal in so einem Kreis von älteren Herren, und die haben reihum was zum Bibeltext gesagt. Und dann kamen sie zu kleinen Martin und haben gesagt, Martin, was siehst du denn in dem Text? Und ich denke mir noch, was sollst du denen denn sagen? Aber Selbstbewusstsein hatte ich, also habe ich was zu dem Text gesagt. Und da saßen dann so 7, 8 Grauköpfe, von denen vielleicht die Hälfte, ja, mindestens die Hälfte Väter im Glauben waren, ernst nickend, als wäre das jetzt das Gewichtigste, was je gesagt worden wäre, was ich gesagt habe. Wisst ihr, dass mich das ermutigt hat? Väter im Glauben sind Ermutiger, nicht Entmutiger. Ich komme da nochmal drauf. Es ist äußerst wichtig zu beachten, was die Schrift hier sagt. Die Stellung von Vätern hat nichts mit Herrschern in der Versammlung oder unbedingt auch etwas mit der Lehre oder der Leitungsverantwortung zu tun. Vaterschaft bedeutet das tiefe Eindringen in die Gedanken Gottes über Christus, ein höheres Maß an Verständnis über den Herrn Jesus. Und dadurch ist man in geistlicher Hinsicht ein Vater, der unter den drei von den Aposteln genannten Gruppen der Familie Gottes an erster Stelle steht. Die Reife ist das Ziel Gottes mit dir und mit mir. Zuerst kommen die Väter, dann die Jünglinge oder jungen Kinder oder jungen Männer und schließlich die Kinder oder auch in den alten Übersetzungen stand da Kindlein, was mir noch viel besser gefällt, wenn man es so ausdrücken darf. Das sind die drei geistlichen Stufen der Kinder oder der gesamten Familie Gottes. Also nochmal, wir alle sind Kinder Gottes, wir alle haben Sündenvergebung. Damit fangen wir alle an. Da ist kein Unterschied. Alle gleich. Und dann ist die Frage, was bauen wir darauf? Wie gehen wir in unserem Glaubensleben damit um? Und das hat etwas mit Begehren, mit Zielvorstellung zu tun. Nochmal, was für ein Ziel hast du in deinem Leben? Willst du einen schönen Tag haben? Willst du ein tolles Leben haben? Oder willst du ein Vater oder Mutter im Glauben werden? Ich kann es auch anders formulieren. Willst du Bankdirektor werden? Das ist die weltliche Karriere. Oder Erfinder? Oder willst du Jesus finden, wie er wirklich ist? Und da gibt es keine Mogelpackung. Ihr könnt mir alle sagen, wir wollen Väter und Mutter im Glauben werden. Das muss ich euch glauben. Ich kann ja in euch nicht reingucken. Aber der, der ein Herzenskenner ist, der schaut hinein. Der weiß ganz genau, wie du es meinst. Ob du jetzt nach außen da einen auf fromm machst oder ob du es wirklich begehrst. Wie oft hast du schon gebetet, Herr Jesus, lass mich dich erkennen, wie du wirklich bist. Ich will nicht nur von dir hören, vom Hören sagen. Ich will nicht nur in deinem Arm liegen und mich von dir pflegen lassen. Ich will nicht nur dir dienen, sondern ich will dich erkennen, wie du wirklich bist. Ich sage öfter mal, Gott will um seine selbst geliebt sein. Das funktioniert aber nur, wenn ich ihn kennenlerne. Wisst ihr, was für mich eins der traurigsten Dinge ist? Wenn mir jemand alles richtig erzählt aus der Bibel, der sich wirklich bemüht, Gottes Wort zu erfassen und richtig zu sortieren, und man merkt im Gespräch, hat überhaupt keine Ahnung von Jesus, ist alles theoretisch. Wir erkennen das von menschlichen Beziehungen auch manchmal. Da schwärmen wir von einem. Den finden wir ganz toll, den Pastor oder der Prediger oder der oder der. Ich nehme es mal ein Beispiel aus meiner Jugend. Wir waren alle Fans von Billy Graham. Wir haben von ihm gehört, wir haben von ihm gelesen. Ich habe ihn selbst predigen hören. Ein toller Mann. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich ihn kenne. Ich habe nie mit ihm an einem Tisch gesessen. Ich habe nie mit ihm zu Abendbrot gegessen. Ich habe nie gewusst, wie es ihm innerlich geht. Der Herr Jesus bietet dir an, ihn kennenzulernen. Wenn wir es wirklich wollen. Man könnte diese drei Reifungsstufe auch mit dem alttestamentlichen Heiligtum und seinen Diensten vergleichen, zuordnen, als Bild nutzen. Wobei überhaupt die Stiftshütte für viele verschiedene Auslegungen sehr, sehr gut dienen kann. Denn die Stiftshütte ist ja der erste Ort der Begegnung des Menschen mit Gott nach dem Sündenfall, der für die Masse gilt, der für ein ganzes Volk. Und da kann man ganz viel lernen. Die Kinder stehen im Vorhof des Glaubens. Die jungen Männer dienen priesterlich im Heiligtum. Die Väter mit dem hohepriesterlichen Gesinnung beten Gott im Allerheiligsten an und schauen in den Geist. Seht ihr, wenn ich so zurück in mein Glaubensleben schaue, was habe ich doch für ein Reichtum gehabt, Väter und Mütter im Glauben kennenlernen zu dürfen. Den hat wirklich nicht jeder. Und wie sehr vermisse ich sie, weil sie alle tot sind. Bei jedem Einzelnen hatte ich gestückt, da lässt mich wieder einer allein, was natürlich dumm und egoistisch ist, aber so habe ich mich gefühlt. Für uns alle gilt 1. Petrus 2,9: Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkünden sollt, die Wohltat dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Es ist jedoch nicht so, du, nicht falsch verstehen, dass man beim Fortschreiten in eine neue Reifestufe die frühere Stufen der Reife endlich hinter sich gelassen oder überwinden hätte. Bleiben wir bei dem hohen Priester. Der hohe Priester, wenn der ins Allerheiligste wollte, ging als allererstes aus dem Lager, wohin? In den Vorhof. Dort musste er alle Reinigungs- und Opferdienste durchnehmen, wie alle anderen auch. Und dann ging er ins Heiligtum, und da stand er dann vor dem siebenarmigen Leuchter, der ein Symbol für den siebenfachen Geist Gottes ist. Und dann erst durfte er ins Allerheiligste. Und so ist es bei den Vätern im Glauben auch. Immer wieder durch den Vorhof, immer wieder die Reinigung, immer wieder die Heiligung, bis hin dann zur Anbetung des hohen Priesters. Nochmal ganz klar, ich wende mich dagegen, dass wir in einer starren Weise von Kindern im Vorhof, den jungen Männern im Heiligtum und die Väter im Allerheiligsten sprechen und behaupten, die einzelnen Stufen höben sich klar voneinander ab und hätten miteinander keinerlei Beziehung, so nach dem Motto, ich verlasse den Staub des Vorhofs, schüttel meine Schuhe aus und jetzt lebe ich nur noch im Allerheiligsten. Dieser Gedanke führt dazu, dass ich schon wieder außerhalb des Tempels bin. Da muss ich erstmal wieder in den Vorhof zur Reinigung. Das Glaubensleben ist ein ganz schmaler Grat. Ein wunderbares Geschenk vom Herrn. Und dann kommt das alte Ich wieder hoch mit seinem Ego und seinem Stolz. Und dann stehen wir in der prallen Sonne. Deswegen spricht die Bibel auch von kämpft den guten Kampf des Glaubens. Nicht nach außen, sondern erstmal und vor allen Dingen nach innen. Es ist der Kampf nach innen. Und der ist schwerer wie der nach außen. Auch ein Vater in Christus, der den Christus erkannt hat, der von Anfang an ist, muss immer wieder neu mit den scharfen Waffen des göttlichen Wortes den Satan besiegen. Das werden wir das nächste Mal betrachten. Und wenn er in diesem Kampf hinfällt, von der Vergebung seiner Sünden leben. Also ein Vater oder Mutter im Glauben sündigen genauso wie der im Vorhof. Der Unterschied ist die Beziehung, die er hat. Es geht hier um Beziehung. Als mir das mal klar geworden ist, musste ich vieles überdenken, wie ich so mit Gott umgehe. Es geht um Beziehung. Ach, wenn ich das besser erklären könnte. Gott will mit dir und mir eine ganz enge Beziehung haben. Keine oberflächliche Beziehung. Väter sind gleichsam hohe Priester, die im Heiligtum einsame Verantwortung im Allerheiligsten der Anbetung und der letzten wesenhaften Schau Gottes und seines Christus in den Jubel der Kinder Gottes ausbrechen. Wisst ihr, was der Jubel ist? Der von Anfang an war und der am Ende sein wird, der kein Anfang und kein Ende hat, der kommt auf alle Fälle zu seinem Ziel. Glaubst du das? Auch in deinem Leben? der kommt auf alle Fälle zu deinem Ziel. Ich hatte mal einen Bruder oder einer, der sich hat Bruder nennen lassen, aber ich glaube schon, dass es ein Bruder war, soweit ich es beurteilen kann. Der war der Meinung, Gott interessiert sich für die Kleinigkeiten des Alltages deines Glaubenslebens überhaupt nicht. Der muss sich um die großen Sachen kümmern. Ich weiß, dass mein Herr und mein Gott sich dafür interessiert, ob ich gerade Rückenweh habe oder nicht. Und dass es sich sehr genau darüber Gedanken gemacht hat und das fein gemessen haben, wie schlimm die Rückenweh sind. Glaubst du das auch? Wie können wir von Liebe reden, wenn mich der Alltag nicht interessiert? Wenn Lena von der Arbeit nach Hause kommt, frage ich sie auch, wie war dein Tag, haben sie dich geärgert? Dahinter steht die Frage, wenn sie dich ärgern, bleibst daheim, brauchen die nicht. Ich will nicht, dass jemand mein Lenchen ärgert. Wenn mich als schwacher Mensch das schon interessiert, wie viel mehr der lebendige Gott, der für dich gestorben ist und sein Blut für dich gegeben hat. Wie kommen wir nur auf die Idee, das ging ihn nicht, das würde ihn nicht interessieren, dafür hätte er keine Zeit. Wenn wir Gott klein machen und die paar Millionen, Milliarden Menschen, dass er die nicht im Blick hätte, was ist das für ein Gott? Wir denken auf viel, viel zu klein von unserem Gott. Weil wir es mit unserer 3 Pfund grauen Masse hier oben nicht hinkriegen. Beziehung. Es geht um Beziehung. Jetzt rede ich mal von dem Altwerden. Alles, was wir erleben und erleiden, prägt uns. Gell? Ob wir wollen oder nicht. So ist im Grunde etwas Kostbares, wenn ein Mensch eine schöne Kindheit hat und sich in gesunder Form an diese Kindlichkeit erinnert und ins hohe Alter bewahren kann, ohne dabei kindisch zu werden. Was macht denn ein Kind aus? Übersprudelnde Freude, zutiefst betrübt, das glückliche Lachen auch über kleine Dinge, das absolute Vertrauen, die Arglosigkeit. Das ist, wenn du als Kind, als Kleinkind, eine schöne Kindheit hast. Ich sage immer, glückliche Kinder sind freche Kinder, weil sie wissen, dass sie geliebt sind. Also, keine Sorge, einem frechen Kind zu begegnen. Das ist in der Regel glücklich, weil es sicher ist in Gottes Hand. Und wenn man sich von dem etwas bewahrt hat, dann ist das wunderbar. Ein typisch verknöcherter Erwachsener ist etwas Furchtbares. Im Grunde ist es der Unmensch, dem nicht mehr die Kindheit aus dem Angesicht leuchtet. So kann das Lebensalter die Züge von Vaterschaft tragen, aber auch die Entartung zur Unwürdigkeit, zu bohrenden Fanatismus, zur inneren Leere. Mir hat einer mal erzählt, da gab es in der Versammlung, wo sie waren, die Sitte, dass die Brüder Hausbesuche gemacht haben. Die kamen dann im schwarzen Frack und Zylinder, ist also schon ein paar Jahre her. Und wenn die an der Tür geklopft haben oder geklingelt haben oder durchs Vorgärtchen kamen, sind die Kinder hinten aus der Hintertür abgehauen. Es war ihnen ein Schrecken, mit solchen Menschen zusammen zu sein. Das meint die Bibel nicht mit Väter und Mütter im Glauben. Was ist denn ein echter Vater, wenn die Kleine oder der Kleine ihm in den Arm hüpft, oder? Sonst ist es ein Ungeheuer. Ich habe mich immer gewundert von den Alten, von denen ich euch eben schon noch berichtet habe, die haben gerne gelacht. Die haben gerne gelacht, die haben miteinander gelacht, die haben auch genauso miteinander geweint. Habt ihr schon mal einen 70-Jährigen weinen sehen? Nicht über seine Schmerzen. Darüber haben die nicht geredet. Die waren dann immer so ein bisschen, wir zeigen dem anderen nicht, dass es uns wehtut. Aber über einen Bruder, eine Schwester, die in Not waren. Und dann lagen die auf den Knien und haben dafür gebetet, dass der Herr das nimmt und ja, ihnen im Glauben weiterhilft. Da ging es gar nicht um die äußere Rettung, sondern um das Innere. Dass er den Glauben nicht verliert, dass er weiter wächst, dass er festhält. Väter im Glauben haben einen absolut seelsorgerlichen Dienst. Und zwar im Verborgenen. Also ich möchte lieber, dass die Enkelkinder mit mir lachen und nicht Angst vor mir haben. Ich fände es schrecklich, wenn sie Angst vor mir hätten. Ne? Aber das Lebensalter bringt in unserem Leben entweder eine gnadenvolle oder eine gnadenlose Demaskierung. Entweder Erfüllung oder geistliche Nacktheit. Eine Demaskierung erfolgt in jedem Fall. Die Alten haben immer gesagt, ja, die Demaskierung des Alters. Im Alter reift aus, was der Mensch sieht. Und da fällt die Hülle, die krampfhaft festgehaltene Maske des Lebenstheaters. Und wenn dahinter so ein knurriger, alter Knacker ist, dann kommt er raus. Auch wenn er sein Leben lang immer ein Lächeln im Gesicht hatte. Wisst ihr so, dieses gütig Lächeln? Im Alter kommt raus, was man ist. Dann können wir kaum mehr verbergen, was wir geworden sind. Und alles verdoppelt sich, verzehnfacht sich an Kraft und Macht, unsere Weisheit, Reinheit, Güte, Herzensweite und Geistesöffnung oder aber Begrenztheit des Herzens, Herzensenge, Fanatismus, Hass, Kleinheit, Kleinigkeit, Gesetzlichkeit. Bislang verdrängte Gespenster des Lebens gestalten sich zu Dämonen des Alters. Der Satz gefällt mir sehr gut, ist aber nicht von mir. Ich hoffe, dass uns klar ist, dass das im Geistlichen ganz ähnlich ist. Was sähe ich in meinem Leben? Was ist mein Ziel? Das bestimmt mein Sehen. Wir sehen, dass die verschiedenen Reifungsstufen nicht unbedingt etwas mit dem Lebensalter zu tun hat, sondern vor allem anderen mit Beziehung. Ich komme jetzt zu den Vätern des Glaubens. Väter werden deswegen so bezeichnet, weil sie den erkannt haben, der von Anfang an ist. Wer könnte bezweifeln, dass damit der Herr Jesus gemeint ist? Er wird auch hier aber nicht mit seinem Namen genannt. Weit vor unserer Zeitrechnung, weit, die Schrift vom Anfang oder im Anfang nennt, war das Wort und der Sohn von Ewigkeit her der Eingeborene des Vaters. Die Menschen scheitern oft an den göttlichen Dingen, weil sie vom Mensch auf Gott schließen wollen. Und das ist immer falsch. Man muss umgekehrt von Gott ausgehen zum Menschen hin, wenn man die Wahrheit erkennen will. Ich weiß nicht, habt ihr das mal probiert? Zu denken, wie weit eine Ewigkeit ist oder wie weit am Anfang Gott war? Versucht's mal. Also ich in jungen Jahren habe das mal versucht. Ich habe sehr viel Fantasie. Man scheitert. Und wenn man nicht aufhört, kriegt man einen Knall. Wenn man Science Fiction liest, ist das wunderbar. Mit was für Fantasie versuchen, irgendetwas zu erklären, was am Anfang war oder im Anfang. Wenn du mit der Wissenschaft zu tun hast, eigentlich finde ich Wissenschaft immer reproduzierbar, also ist es eher Fantasiewissenschaft, Science Fiction also, was sie dir da erzählen, dann erzählen sie dir was von dunkler Materie und vor dem Urknall war eine Ballung von Also los, lass uns rechnen. Ich kann jedem Wissenschaftler erzählen, was vor allen Anfängen war. Wisst ihr es? Gott und das Wort bei ihm. Ganz weit vorher und ganz weit zum Schluss und mittendrin bleibt nur eins, Gott. Und ich sage jedem Wissenschaftler, der darum philosophiert, das, was du mir erzählst, glaubst du nur, beweisen kannst du es nicht. Und ich glaube an Gott. Du hast dir dein Buch selbst geschrieben, ich habe eins, das von Gott geschrieben ist. Gott erzählt mir, er war schon immer. Aber wenn wir dann sehen, wie Gott die Welt geschaffen hat, wie Gott durch seinen Geist, durch seinen Willen seinen Sohn in diese Welt geschickt hat, wenn wir sein Leben betrachten, wenn wir dann sehen, was er uns sagt, was geschehen ist, was geschehen wird, wenn wir uns damit beschäftigen, dann erkennen wir, dass wir menschlich beschränkt sind. Und wir einfach uns an die Wahrheit halten müssen, sonst verirren wir uns. Und die Wahrheit ist Gott. Die Wahrheit ist sein Sohn. Die Wahrheit ist sein Wort. Es gibt keine andere Wahrheit. Außer dem, der war und der ist Wahrheit. Du magst so Wortspiele. Und es kann keiner, nicht einer, was dagegen sagen. Ich muss lachen, in irgendeiner großen Zeitschrift haben sie wieder philosophiert, wie wahrscheinlich ist Gott? Können sie weiter philosophieren. Wie blöd muss man sein, wenn man schreiben muss, ne? Und keine Ahnung hat. Wie äußerst genau ist Johannes, wenn er in seinem Evangelium sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort ist Gott. Wie wir wissen, finden vielfach selbst wahrhaftige Gläubige nicht ihre volle Befriedigung in Jesus. Wir singen, Jesus, du allein bist genug und leben ganz anders. Wir leben so, als gäbe es keinen Morgen. Wir leben so, als hätten wir keine Zukunft. Wir leben so, als wäre unsere Vergangenheit nicht geklärt. So viel Hass, so viel Ablehnung, so viel Kaputtes in uns, weil uns irgendeiner irgendwann irgendetwas getan hat. Und wir können es nicht loslassen. Und dann singen wir, Jesus, du allein bist genug. Was sind wir nur für Heuchler? Und da sitzen wir und singen, Jesus, du allein bist genug und machen uns gleichzeitig Gedanken, was passiert denn morgen? Reicht mir meine Rente? Wie ist es mit der Gesundheit? Muss ich jetzt ins Krankenhaus oder nicht? Und das fasst mich ein, ich bin überfordert mit der Arbeit, wie soll das gehen? Und dann singe ich, Jesus, du allein bist genug. Merken wir, was wir eigentlich machen? Ich weiß, ich bin heute am Ende des Jahres anstrengend. Aber wir müssen uns doch Gedanken machen, wie unser Verhalten ist. Die Theorie hilft mir gar nichts. Gar nichts. Sondern das praktische Leben führt zum Erleben. Und die Theorie in menschliche Philosophie. Jesus, du allein bist genug. Das Ergebnis aller Erfahrungen, die ein Mensch als Vater des Glaubens und der Liebe gemacht hat, lautet nichts außer Christus. Christus allein. Christus allein. Das ist ein Vater und Mutter im Glauben, der es nicht nur bekennt, der es nicht nur weiß, sondern der es lebt. Merken wir was? Wie anspruchsvoll das auf einmal ist. Die Väter leben eine tiefgreifende praktische Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Betrachten wir noch kurz den Vater des Glaubens, den Abraham. Darum steht in Römer 4, 16, darum ist aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei, nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Doch Abraham hatte einen langen Weg zu gehen, bis er diese Vaterschaft erlangte. Abrahams Glauben war stark genug gewesen, auf Gottes Berufung hin aus Haran nach Kanaan zu ziehen. Und da hat er 11 Jahre Wunderbares mit Gott erlebt. Immer wieder über Zeichen und Wunder, Gottes Offenbarung haben ihn geführt und geleitet. Selbst wenn er gefallen ist, hat seine Frau ja mehr wie einmal auch, nicht die ganze Wahrheit gesagt, also Halbwahrheiten. Aber 11 Jahre hat Gott geredet, nachdem er den Abraham nach Kanaan geführt hat. 11 Jahre. Und was macht dann, nachdem der Abraham reich geworden ist, was macht er dann? Er nimmt die Sache selbst in die Hand, denn er hatte ein Problem. Er hatte keine Nachkommen und er hat bei sich gedacht, wenn ich das hier alles sehe, dann geht es an mein Knecht. 86 Jahre war der gute Abraham alt, als ihm die Idee kam, jetzt wird es aber langsam Zeit mit dem Sohn. Seine Frau war ihm eine echte Hilfe. Die hat ihm gesagt, ich habe hier eine Ägypterin und das ist hier in der Gegend so üblich, wenn die Sklavin ein Kind vom Boss kriegt, dann ist das das Kind von der Chefin. So nach dem Motto, was wir heute mit den Leihmüttern haben. Also wir meinen ja nicht, dass das jetzt wir besser sind wie die. Nur so nebenbei. Gut, und dann hat er das gemacht. Wisst ihr, was die Folge war? 13 Jahre lang redet Gott mit ihm nicht. 13 Jahre lang akzeptiert Gott, dass der Abraham macht, dass der Abraham meint, er weiß, was richtig ist, dass der Abraham mit der Kraft, fast hätte ich gesagt, seiner Lenden und seines Verstandes und seiner Klugheit Gott nicht braucht. Und wenn wir reden, dann kann Gott nicht reden. Das ist ein Prinzip, das wir hier sehen. Reden wir, schweigt Gott. Wir sind ja ganz höflich in der Beziehung, wenn der andere redet, hören wir zu, ne? Da kennen wir das ja, meistens jedenfalls. Wenn es ein bisschen hitzig zugeht, reden wir durcheinander auch, dann hört halt keiner mehr. Aber bei Gott ist das so, Abraham meint, er kann's. Und er hat jetzt einen tollen Weg gefunden, Gott auf die Sprünge zu helfen. Und wir tun Gott auch ganz, ganz oft auf die Sprünge helfen. 11 Jahre hat er erlebt, wie das ist, wenn Gott redet. Und 13 Jahre lang redet Gott nicht. Und was hat er mit dem Ismael all mitgemacht? Vor allen Dingen die Sarah, die tolle Idee auch ihrem Mann silviert hat. Aber Abraham war derjenige, der die Verantwortung getragen hat. Das ist dasselbe Prinzip, wie wir bei Adam und Eva gesehen. Die Eva hat zwar sulfliert, aber der Adam war schuld. Und da bei der Sarah war es auch der Abraham schuld. Das ist übrigens die Verantwortung des Oberhaupts der Familie. Nicht seine Frau zu quälen, sondern die Familie zu beschützen. Nun, das war jetzt abschweifend, aber nur mal so gesagt. Also, 13 Jahre. Und 13 Jahre Kummer für Sarah, 13 Jahre Kummer für Abraham, 13 Jahre Kummer für Ismael, 13 Jahre Kummer für Hagar. Was für ein Chaos. Und Ismael hätte die mit seiner Eigenart, mit dem wilden, mit dem überschäumenden Temperament nie die Segenslinie sein können. Erst als Abraham 99 Jahre alt war, hat Gott wieder mit ihm gesprochen, sich ihm offenbart und ihm dann den neuen Namen gegeben. Der Mensch eilt Gott auch in geistlichen Hilfe immer wieder zu Hilfe, solange er über einen Rest von eigenen Kräften und Mitteln verfügt. Solange also Abraham Reserven der Kraft in sich trägt, kann Gott nicht zur Erfüllung kommen. Was alleine aufgrund des Glaubens erfüllt werden kann. Und wenn es auch 13 Jahre und mehr Jahre dauert. Verschwenden in unserem Leben. Väter des Glaubens haben gelernt, dass sie nichts können, sondern er alles kann. Nur vorsichtig bei dem Gedanken, wenn du meinst, ich kann nichts. Das ist keine temporäre Angelegenheit, sondern bei Abraham, der muss dann sagen, 99 bin ich jetzt, also einen natürlichen Sohn, den kriege ich auch nicht mehr mit der Sarah. Die Sarah ist jetzt mausetot, was das Kinderkriegen angeht. Ich geb's auf. Wisst ihr, was Gnade ist? Dass Gott wieder anfängt zu reden. Nach 13 Jahren. Und ein Jahr später war dann das Kind von Sarah da, der Isaac. Gott braucht deswegen lange Zeit, weil wir meinen, wir sind stark. Weil wir meinen, wir können es richten. Und wohin hat das den Abraham gebracht? Übrigens, er hatte seine Lektion gelernt. Als es darum ging, dass er den Sohn, auf den er 100 Jahre gewartet hat, jetzt Gott opfern soll, da diskutiert er nicht lang rum, sondern macht sich auf den Weg. Was mag den Mann, dem alten Mann, durch den Kopf gegangen sein, wie er mit seinem erbeteten, ersehnten, erkämpften und dann doch geschenkt aus Gnade bekommenen Sohn alles jetzt umbringen soll, opfern soll. Er soll ihm auch noch das Messer durch die Kehle ziehen. Ich weiß, jetzt sagt wieder der eine oder andere, mach's doch nicht so plastisch, aber genau das war. Er soll ihn auf den Reisighaufen legen und soll ihn dann das Messer durch die Kehle ziehen, so wie man das einem Opferlamm oder einem Widder macht. Das, und dann geht er tagelang. Und dann lesen wir im Hebräerbrief, denn er dachte, dass Gott Tote lebendig machen kann. Er war bereit. Wenn Gott ihm das sagt, dann will er gehorsam sein. Das ist Vater des Glaubens. Er glaubte, dass Gott Tote lebendig machen kann. So wie Gott Sarai lebendig gemacht hat, die auch tot war beim Gebären. Er glaubte, dass Gott Tote lebendig machen kann. Das ist Vaterschaft im Glauben. Ich kann es nicht besser erklären, wie an diesem Bild, an diesem Beispiel, deswegen habe ich es jetzt gebracht. Und was sagt Gott? Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht. Was denn? Vorenthalten hast. Ein Vater, eine Mutter im Glauben enthält Gott nichts mehr vor. Die höchste Reife, die ein Kind Gottes in seinem Glaubensleben erreichen kann, durch die Gnade Gottes geführt und durch den Willen erbeten, ist, dass wir Gott nichts mehr vorenthalten. Und jetzt können wir das Bild des Volkes Israels mit seinen vielen Millionen im Vorhof, dem einen Stamm im Heiligtum und den einen im Allerheiligsten besser verstehen. Wie groß ist deine Sehnsucht, Gott wirklich kennenzulernen? Wie groß ist deine Sehnsucht, mit Jesus auf Du und Du zu sein? Wie groß, wie viel wert ist dir das? Ist das die ganze Welt wert? Welch ein Glaubensfundament gewinnt auch heute ein Mensch, wenn Gott ihm wirklich Gott sein kann? Wem Gott wirklich Gott sein kann, der kommt je länger, desto tiefer auch in die verheißene Ruhe Gottes. Der lernt zu warten, da wo Gott wartet, und wagt zu handeln, wo Gott handelt. Der segnet, wo Gott segnet, und schweigt, wo Gott schweigt. Wer aber erst in Gottes zur Ruhe gekommen ist, kann auch anderen zur selben Ruhe führen. Wer Gottes Herrlichkeit in dessen Handlung gesehen hat, der trägt eine Prophetenbotschaft, möchte ich sagen, von dem Können Gottes über die Müden in seiner priesterlichen Seele. Das sind die Ermutiger. Wir brauchen Ermutiger. In einer Zeit, in der wir leben, brauchen wir Menschen, die treu zum Herrn stehen, die treu zu seinem Wort stehen, die Ermutiger für alle anderen sind. Auch wenn die anderen manchmal wie das murrende Volk Israel in der Wüste sind und bei jeder Gelegenheit mal den einen, mal den anderen steinigen wollen. Und Mose betet bei Gott zu Gott und sagt, um deines Namens willen bring das Volk nicht um. Man mag noch so große Gnadengaben geschenkt bekommen haben, aber deswegen ist man noch keineswegs ein Vater. Man kann ein großer Prediger des Evangeliums oder ein gewaltiger Lehrer sein, der die biblischen Wahrheiten super erklären kann und ist doch noch kein Vater. Diese Stellung hat nichts mit einer Gabe zu tun. Sie hängt von der geistlichen Wachstumsstufe ab, in denen man erkannt hat, dass alles außer Christus wertlos ist. Er ist es, der unser Herz erfüllt und erfreut, als derjenige, der in dieser Welt geoffenbart worden ist. Das bedeutet, den erkannt zu haben, der von Anfang an ist. Und stellt den letzten und höchsten Abschnitt unserer geistlichen Entwicklung dar, wenn wir Gott nicht aus der Schule laufen, möchte ich sagen, und das ist der Teil der Rede. Da gehen wir wirklich in die Ruhe Gottes ein. Da ist Frieden. Da ist Zufriedenheit und die absolute Gewissheit. Gott kommt mit meinem Leben, aber auch mit dem Leben meiner geliebten Geschwister und mit der ganzen Welt zum Ziel. Amen.